Vargas im Strafraum drin. Vargas. Noch einmal Vargas. An Sami. Ja! Tor für die Schweiz!
Herzlich willkommen zur vierten WM-Ausgabe der dritten Halbzeit. Ziemlich genau 3 Stunden nach dem 4:1 der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina. Dominik Wiemer und ich haben uns schon wieder einen sehr, sehr speziellen Platz rausgesucht. Wir sitzen im, was ist es, der 3. von 5 Rängen? Ist es der 4. von 6 Rängen? Wir sitzen auf jeden Fall im ziemlich leeren Stadion von Los Angeles. Und Dominik, über das Stadion müssen wir gleich unbedingt noch reden, oder? Das machen wir später, aber das machen wir unbedingt noch, oder?
Unbedingt, ja.
Wir fangen aber an, logischerweise, mit dem Sieg der Schweiz, der plötzlich das erste Spiel gegen Katar wieder in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Die Schweiz gewinnt mit 4:1 und plötzlich ist eigentlich die K.O.-Runde so gut wie sicher. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, The Athletic hat einen Wahrscheinlichkeitsrechner für die WM entwickelt und da habe ich gerade gesehen, also die Chancen auf K.O.-Runde ist größer als 99%. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Gruppenerster wird, liegt bei 36%. Dass man Gruppenzweiter wird, liegt bei 64%. Und dass man Dritter wird, liegt bei unter 1%. Das sieht schon sehr, sehr viel positiver aus als das, was wir nach dem 1:1 gegen Katar besprochen haben.
Und es war ja wirklich auch das Spiel, das man annehmen konnte. Eben das wegweisende Spiel oder das Spiel, das jetzt zuerst einmal wieder die Erzählung über die Mannschaft wird dominieren. Und nachdem das auch heute wieder ein Nervenspiel war, ein Geduldsspiel, haben halt dann wirklich die Schlussphase, die letzten 20, 30 Minuten prägen die Erzählung. Und es ist jetzt das Bild, das die Schweizer abgegeben haben. Ist jetzt wieder deutlich freundlicher, deutlich hauer, deutlich schöner als noch vor dem Match.
Was ist deine Erzählung? Ist es, die Schweiz hat es vielleicht im ersten Spiel nicht genug ernst genommen? Oder ist es, die Schweiz braucht vielleicht auch einen gewissen Druck? Oder ist es vielleicht, die Schweiz braucht so ein bisschen, dass man sie kitzelt? Oder was ist deine Erzählung für das Team?
Ja, ich glaube schon, dass im ersten Match ist es nicht vielleicht auch gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen zu einfach gelaufen. Sie haben sich dann eigentlich fast selber eingelullt mit ihrem Ballgeschieben gegen Katar, bis sie irgendwann so ein bisschen zu erwachen kam und plötzlich so ein bisschen zu Nerven flattert. Oder dass sie plötzlich gemerkt haben, oh, das ist viel enger, als wir angenommen haben. Ich meine, wie stark oder wie schwach das Katar ist, sehen wir jetzt noch. Der Match ist, glaube ich, vorher erst fertig geworden. Oder Kanada hat Katar, was war es? 6-0.
6-0.
6-0 geschlagen und das sagt eigentlich schon alles über die Qualität von diesen Katarer aus. Die ist nicht sehr gross und zeigt aber auch, wie gross die Chance war, die die Schweiz in diesem Startspiel hat vergeben, oder? Sie sind natürlich unter Druck gestanden heute. Das sagen auch die Spieler. Das heißt jetzt auch nach dem Match in der Mixzone zugegeben. Aber sie haben einmal mehr, muss man sagen. Das prägt ja auch ein bisschen die Ära vom Nationaltrainer, von Murat Yakin. Einmal mehr haben sie wirklich in einem wichtigen Moment geliefert.
Das ist für mich so ein bisschen die Erzählung. Ich habe das Gefühl, das Team, vielleicht auch der Trainer, es braucht irgendwie sowas, entweder von außen oder in dem Fall vielleicht auch ein bisschen von innen durch Granit Xhaka, durch den Captain erzeugt. Es braucht sowas wie Reibung. Es braucht irgendwas, gegen das man sich so wie auflehnen kann. Vielleicht hat es heute auch das Stadion gebraucht, was deutlich geprägt war von bosnischen Fans. Es braucht irgendwie so das gegen was, da eben, wie du gesagt hast, dass Katar vielleicht ein bisschen zu einfach war, dass man sich da gar nicht so an irgendwas reiben konnte und dass das heute irgendwie so die Situation ist, die der Mannschaft eigentlich noch liegt.
Ja, es ist sicher heute definitiv der konzentrierter Auftritt war, der fokussierter Auftritt, aber es hat heute die Wechselspieler gebraucht. Also, das war ja so der Kritikpunkt nach dem Katar-Match. Der Yakin hat die Wechselspieler kritisiert, der Xhaka hat sie kritisiert. Und heute, sie sehen ja eigentlich die Geschichte vom Spiel. In erster Linie der Mann Sambi, der 2 Goal schießt. In zweiter Linie der Vargas, der 1 Goal schießt und 2 vorbereitet. Und der So hat es auch nicht so schlecht gemacht. Er hat noch den Penalty rausgeholt. Also, das ist ja so die Geschichte war, weil in dem Moment, wo sie reinkommen, in dieser 71. Minute, da hat es nicht mehr gut ausgesehen für die Schweizer. Also da haben wirklich Bosnier und all die Fans, also die Mehrzahl von Fans, die haben in dem Moment Mut gefasst gehabt und es war ein sehr heikler Moment gewesen. Also es hat nicht so viel gefällt und da würden wir jetzt hier hocken und über die grosse Krise vom Schweizer Nationalteam reden. Aber dann haben eben die Einwechselspieler die Geschichte noch einmal umgedreht.
Um hier wenigstens ein bisschen Struktur in die Ausgabe zu kriegen, habe ich mir so ein paar Notizen gemacht in meinem Dokument. Da steht die Szene des Spiels. Und ich glaube, das war selten so einfach wie heute, weil du hast es angesprochen, die Cooling Break in der zweiten Halbzeit. Die Schweiz hat das Stadion irgendwie so ein bisschen leise gespielt, die vielen bosnischen Fans. Und dann ist das Stadion wirklich wieder aufgewacht. Bosnien ist besser geworden. Und dann kommt eben diese Pause. Murat Yakin hat sich noch Zeit gelassen mit den Wechseln. Und ich meine, dann passiert es rund um die 70. Minute und dann eben in der 74. Minute fällt das 1-0, in der 84. Minute das 2-0, in der 90. das 3-0 Mansambi. Granit Xhaka dann in der Nachspielzeit noch, aber sicher ganz klar, das ist der Moment, wo das Spiel wirklich gedreht hat.
Das kann man jetzt so deuten. Jetzt ist die Frage, wie wichtig ist die Cooling Break an sich gewesen? Für Yakin ist sie ja sehr wichtig gewesen, wie er später an euch in der Pressekonferenz hat erzählt. Man kann es natürlich aber auch einfach so deuten, dass es an diesen Spielern liegt, wo sie reinkommen, oder? Du hast ja lange in diesem Match, hast du zwar die Schweizer haben viel den Ball gehabt, sie waren passsicher, sie haben die Bosnier lange auch zurückgedrückt gehabt, oder? Aber eigentlich der Einzige, der etwas am Ball hat können kreieren, ist einfach der Dan Ndoye gewesen.
Es waren irgendwie wie zwei Spieler, oder? Granit Xhaka ist ins Auge gestochen, immer wieder mit diesen Pässen so eine Linie überspielt, so durchbrochen, und Dan Ndoye dann wirklich der auch mal im 1 gegen 1 so ein bisschen Raum geschaffen hat.
Genau, weil sonst hast du einen Ebischen gehabt, der halt auch einfach mehr über das Passspiel kommt, aber nicht über definitiv nicht über das Dribbling. Du hast einen Rieden gehabt, der ja eher der Typ ist, Spielmacher, und weniger der ist, der mit seiner Dynamik etwas kreieren kann. Und ja, es war wirklich lang der Ndoye gewesen, und je länger die Partie hat gedauert, desto glücklicher hat er gewirkt, oder?
Und hinter unserer Glasscheibe oben, also der Name Mansambi ist da natürlich immer häufiger gefallen. Und dann haben alle wann wechselt er denn jetzt? Wann bringt er ihn? Jetzt muss er ihn doch bringen. Er ist doch jetzt der Spieler, er muss ihn jetzt bringen.
Genau.
Also wirklich so eine Ungeduld.
Ja, und es hat ja eigentlich schon in Pause angefangen, wo der eine oder andere von uns schon gefunden hat, der Mansambi, es hat eigentlich gekommen. Und ja, die Rufe sind eigentlich mehr oder weniger bildlich gesprochen mit jeder Minute Lüter worden. Und warum das so war, hat er ja dann sofort gezeigt, Mansambi. Eben, er war dann eigentlich so ein bisschen der Spieler gewesen, der eben schnell etwas mit einer Bewegung, mit einem Antritt, etwas Überraschendes kreieren konnte. Ich meine, er ist 3 Minuten drin, bekommt eine Mittellinie den Ball, macht eine Körpertäuschung, lässt so den Gegner typieren, lossiert den Vargas, und am Schluss von diesem Angriff ist wieder er da, der direkt trifft. Und ich meine, das 1-0, das ist das Goal, das ist das spielentscheidende Goal und die Lösung für die Schweiz.
Ich will trotzdem noch kurz bei der Szene bleiben, bei der Cooling Break, bei der zweiten. Murat Yakin hat von sich aus mehrmals gesprochen über die Cooling Break, auch über die Cooling Break in der ersten Halbzeit. Er hat gesagt, in der ersten Halbzeit war es so, dass eigentlich die Schweiz hat ja gut angefangen, aber dass Bosnien ein bisschen was geändert hat in der Taktik und dass die Schweizer das durchaus überrascht hätte. Man hätte sich anpassen müssen und dass man aber dann in der zweiten Halbzeit die Cooling Break genutzt hat, um eben Bosnien zu überraschen. Und Murat Yakin hat gesagt, er hat bewusst so lange gewartet mit den Wechseln, und es ist schon das, also man hat so ein bisschen ahnen können, dass es in die Richtung geht, aber so wie er redet, es klingt schon so, dass es das Spiel, was wir lange Zeit gekannt haben als ein Spiel mit zwei Halbzeiten, es wird schon langsam in 4 Vierteln gedacht, dass man wirklich die Pause benutzt als taktisches Mittel, dass man Sachen nochmal anguckt und dann wirklich in dem Moment den Gegner überrascht.
Ja, absolut, ja. Eben in dem, dass man vielleicht wirklich auch bis dorthin zuwartet, genau. Und in dem, dass man es halt wirklich auch nutzt für Anpassungen, für kleine, kurze Analysen. Jedes Team, das das nicht als ein taktisches Mittel nutzt, jetzt, also die Pausen, die machen irgendetwas falsch, die verschenken eine riesen Möglichkeit. Und ich glaube schon, dass die halt die 4 Viertel, die es jetzt mittlerweile sind, schon so ein bisschen eine prägende Geschichte werden sie von diesem Turnier.
Unser Hörer Flavio hat mir übrigens eine Mail geschrieben, ob wir uns eigentlich für die nächsten Wochen umbenennen müssten in das 5. Viertel.
Sehr schön.
Aus Marketinggründen bleiben wir bei 3. Halbzeit, aber vielleicht ist so der inoffizielle Name für die nächsten Spiele das 5. Viertel. Aber es ist schon aus Sicht des Trainerstaffs, das zu erkennen, die richtigen Szenen zu zeigen, zu überlegen, okay, wir überraschen den Gegner, ist das eine. Aber dass dann Spieler wie Johan Mansambi, der natürlich alles überstrahlt, aber Ruben Vargas, Djibril Sow stehen im Schatten von ihm logischerweise, aber schon auch beeindruckend, dass die einfach alle funktioniert haben, und zwar eigentlich ab der ersten Sekunde.
Definitiv. Also Yakin, nachdem dass er sich jetzt so kritisiert worden ist, auch zu Recht kritisiert worden ist und auch definitiv natürlich auch kritisiert worden wäre, beim anderen Ausgang von dieser Partie. Man muss es so festhalten, hat eigentlich alles richtig gemacht.
Auch mit der Startaufstellung? Du hast damit gerechnet, dass Silvan Widmer kommt. Er hat sich dann, wir haben gestern darüber diskutiert, nicht für Rieder oder Ebischer entschieden, sondern hat beide laufen lassen. Das war dann schon klar, das, was man auch erahnen konnte. Er setzt so ein bisschen mehr wieder auf Stabilität. Er lässt so die Experimente, wenn man Dennis Zakaria als Rechtsverteidiger als Experiment bezeichnen will, auf der Seite und vertraut dann noch mehr denen, die ihn durch die Quali getragen haben.
Ja, und das hat für eine sehr stabile Schweizer Mannschaft gesorgt, wo ja eigentlich auch wenig hat zugelassen in der ersten Halbzeit für eine Schweizer Mannschaft, die sehr viel den Ball hatte, aber für eine Schweizer Mannschaft, die halt auch unglaublich harmlos war. Also ich meine, zu Pause ist der XG-Wert ja fantastisch hohe 0,06 gewesen. Also das sagt eigentlich, der mehr oder weniger keine einzige gefährliche Szene gehabt. Die einzige, die ich mich mal daran erinnere in der ersten Halbzeit, ist der Flachschuss vom Ndoye ins Aussennetz. Aber sonst sind sie halt schon sehr harmlos gewesen.
Und das bei einem Ballbesitz von zwischenzeitlich 75%. Also muss man auch erstmal hinkriegen, dass man so viel Ballbesitz hat, dass man durchaus auf Höhe Strafraum kommt, immer wieder in den Strafraum flankt, aber dass dann so ein XG-Wert dabei rausgeht, das spricht für A, Ineffizienz, was die Schweiz angeht, aber B, schon auch für solide Verteidigungsarbeit von Bosnien.
Ja, und irgendwann ist es auch wirklich sehr, sehr langweilig gewesen zum Anschauen. Ich meine, wir müssen arbeiten, wir stehen ein Stück weit doch ein bisschen unter Strom. Dann schaut man anders auf ein Match als Leute, die irgendwie vor dem Fernseher hocken, als Leute, die definitiv auch keinen Schweizer Pass haben. Also, wenn man sich nebenmal so ein bisschen durch die sozialen Medien hat scrollt, ja, dann ist der Match ja lang nicht gut weggekommen.
11 Freunde, nachdem die Katastrophe im ersten Spiel war, hat die 11 Freunde im Live-Ticker zwischendurch den Titel gehabt, Chakastrophe. Und wir haben auch gemerkt, also auch unsere Kollegen rechts und links neben uns, es haben plötzlich immer mehr SMS bekommen aus der Schweiz von Leuten, die eben vor dem Fernseher gesessen haben und die das, glaube ich, noch viel langweiliger und schwächer erlebt haben als wir im Stadion, oder?
Aber aus den Gründen, die ich genannt habe. Also es ist ja wirklich so. Und tatsächlich kann ich einmal während der zweiten Halbzeit so gedacht, ja, ist das jetzt so ein bisschen ein Schweiz-Ukraine-Moment? Das ja, 8-Finale 2006, wo ja bis heute als eines der schlechtesten WM-Spiele ever gilt.
Und man muss sagen, es steht den Bosniern zu, so zu spielen, wie sie dann gespielt haben. Sie waren harmloser als Katar eigentlich im Grunde in der ersten Halbzeit und waren eigentlich überhaupt nicht daran interessiert, irgendwie mal in die gegnerische Hälfte zu kommen. Sie haben sich nicht wirklich unsicher gefühlt, hatte man das Gefühl. Sie hatten es relativ gut im Griff. Aber um irgendwas nach vorne zu machen, vielleicht mal einen langen Ball auf Edin Dzeko, der von Anfang an gespielt hat, aber sonst eigentlich gar keine Bemühungen, irgendwie am Spiel teilzunehmen.
Fairerweise muss man aber auch noch die Bemerkung von unserem Kollegen Loris Brasser festhalten, der zu Recht hat gesagt, dass die Schweizer in der ersten Halbzeit auch harmloser als Katar war. Hat er nicht unrecht, muss man sagen. Und das erstaunt mich aber eigentlich noch an den Bosnier, oder? Also ich meine, die haben schon offensiv noch Qualitäten. Klar, Edin Dzeko ist 40. Er hat bis noch vor ein paar Jahren auch noch bei Inter gespielt. Ist schon dann unglaublich langsam gewesen. Auch schon dann alt gewesen. Aber er ist einfach wirklich immer noch ein fantastischer Stürmer. Ein Demirovic, den viele Leute aus der Bundesliga kennen, ein guter Stürmer. Und dann haben sie noch den Alain Begovic von Red Bull Salzburg, 18, der als eines der grossen Offensivtalent im europäischen Fußball gilt. Oder? Also sie haben schon die Spieler. Und insofern ist es ja schon eigentlich erstaunlich gewesen, was sie für eine Herangehensweise an den Match gewählt haben. Aber nicht zum ersten Mal, ja.
Man hat dann irgendwann das Gefühl haben müssen, es läuft in Richtung vom Katar-Spiel eben. Also wirklich die Überlegenheit. Man hatte einfach nicht die guten Chancen, die man ja im Katar-Spiel durchaus hatte. Aber es ist dann wieder darauf hinausgelaufen, dass es irgendwie so eine Wartepartie wird, dass man sich irgendwie die Chancen erspielen muss, dass man Geduld haben muss. Aber eben, es hat sich irgendwie so gar nicht wirklich was dran geändert. Und gleich wie im Katar-Spiel ist irgendwie die ganze Dynamik dann nach der Halbzeit auch wirklich dann wieder in Richtung Bosnien eher gekippt.
Ja, und die Schweizer sind ja wirklich auf einem gefährlichen Weg sein. Und ich glaube wirklich, das darf man nicht vergessen und das sollte auch sie nicht vergessen. Also es fehlt wenig, weißt, es fehlt eine Aktion von der Bosnien, vielleicht auch ein Glücksschuss, irgendetwas. Und die Führung, ich weiß nicht, ob die Mannschaft noch eine Antwort findet.
Aber wie viel Gewicht geben wir den ersten 70 Minuten, wenn wir das mal so unterteilen wollen? Also das, man kann es ja nicht ausblenden und das wird das Team ganz sicher nicht ausblenden, wenn man zurückguckt auf das Spiel. Jetzt steht dann 4-1, aber eben die 70 Minuten müssen ja dann schon noch Thema sein. Vor allem, man wird weiterhin auch irgendwann mal auf so Teams treffen, die sich vielleicht sagen, komm, die Schweiz ist spielerisch gute Mannschaft, wir bleiben einfach hinten drin und gucken mal, was passiert. Weil gegen Bosnien hat man ja gesehen, man kann ohne großen Aufwand einen Unentschieden halten gegen das Team.
gut, das haben wir jetzt zweimal gehabt, oder? Eben wirklich mit Katar und Bosnien, wo irgendwie eine ähnliche Herangehensweise gewählt haben.
Das wird gegen Kanada vermutlich wieder anders aussehen.
Sehr wahrscheinlich, oder? Jesse Marsch ist dort der Trainer, kommt aus der Red Bull-Schule. Die kommen in der Regel hoch pressen, sehr ein aggressives Spiel. Die werden andere Herangehensweise wählen als die zwei anderen Gegner. Könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, wird der Schweizer gar nicht so schlecht liegen. Da bin ich schon gespannt, aber ich glaube schon, dass jetzt das dritte Gruppenspiel in dieser Hinsicht anders wird als die ersten zwei.
Aber eben die Ausrichtung von Bosnien muss man ja auch bedenken. Wir haben gerade die Einzelkritiken gemacht, der Schweizer Spieler. Michel Ebischer längst nicht so auffällig wie noch im ersten Spiel. Fabian Reda auch schwierig. Ist natürlich klar, wenn der Gegner irgendwie mit 9, teilweise 10 Feldspielern hinten im eigenen Strafraum steht. Das hat man dann schon gemerkt, dass die Kreativität eben gefehlt hat bis zur 70.
Ja, Tempo, Dynamik, Kreativität, das alles hat gefehlt, oder? Das ist klar. Das ist auch nicht ganz überraschend bei dieser Mannschaft, die auf dem Platz ist gestanden. Es ist auch die Frage, möchte es nicht wirklich noch neben euch halt gleich noch der Mann Sambi zum Beispiel verleiten.
Ja oder
noch,
Ruben Vargas, der ja, auch nicht gespielt hat von Anfang an.
Eben, aber der Vargas ist jetzt sehr gut reingekommen. Er hat auch Qualität, er ist auch ein Spieler, der oft in 10 gegen 1 geht, der das auch sucht. Aber er ist natürlich dann schon mehr auf einem anderen, tieferen Level unterwegs als ein Mann Sambi in dieser Hinsicht. Oder? Und ich würde mich eigentlich schon mal auf einen Moment freuen, wo es dann vielleicht für einen Mann Sambi und Ndoye wird länger gemeinsam. Ich glaube auch, also, das ist auch wieder eine Frage von Zeit. Also ist klar, jetzt der Joker Mann Sambi, das hat gestochen, es ist perfekt aufgegangen für einen Yakin. Aber ist klar, er hat einmal mehr gezeigt, dass er früher als später für ihn einfach wirklich eine grössere Rolle braucht. Das eigentlich, ich meine, er hat sich heute auf der Weltbühne angekündigt. Die Schweiz hat man ja schon gehört, in der Bundesliga und bei den Fussball-Nerds hat man ja schon gehört. Aber ich meine, die zwei Goal heute, die katapultieren ihn natürlich in ein ganz anderes Rampenlicht. Du hast vorher zu Recht noch gesagt, auch sein Marktwert ist noch einmal gerade um 10 Millionen gestiegen.
Also das darf man nicht unterschätzen. Also Champions League ist schon so eine Bühne, wo man natürlich irgendwie die Bekanntheit, den Marktwert extrem in die Höhe katapultieren kann. Aber so einen Auftritt, also wirklich in 30 Minuten so eine Leistung zu zeigen bei einer Weltmeisterschaft. Also das wird jetzt für die ihn noch nicht auf dem Zettel hatten, ich nehme an, dass schon recht viele Vereine natürlich aufmerksam geworden sind, aber das wird jetzt nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit geben.
Ja, es ist noch spannend. Der Granit Xhaka ist nach so 1,5 Stunden nach dem Match ist noch in die Mixzone gekommen und ist da auch von englisch sprechenden Journalisten mehrmals auf einen Mann Sambi angesprochen worden und ist auch gefragt worden, ja, warum hat er ihm eigentlich nicht den Penalty überlassen, weil der Mann Sambi einen Hattrick machen konnte. Wie dazumal der Xherdan Shaqiri 2014. Übrigens, noch lustig, das ist die, kürzlich, wo der Mann Sambi noch während dem Vorbereitungscamp in St. Gallen war, wo er dort den Medien die Auskunft gegeben hat, er gesagt, das sei eigentlich seine erste Erinnerung an eine WM. Also er ist dann, wenn ich mich nicht täusche.
Er hat Geburtsjahr 2005.
Also war er dann etwa 9 gewesen. Natürlich 2010, mit 5 war er noch ein bisschen zu jung gewesen. Er hat eben gesagt, das ist wirklich so seine erste Erinnerung an die WM. Der Hattrick da zumal vom Shaqiri. Heute hat er auch fast einen Hattrick machen können. Aber der Xhaka hat eben gefunden, es sei jetzt noch nicht seine Zeit gewesen. Seine Zeit werde ich aber kommen.
Das ist wie ein Traum, dass ich WM spielen kann. 2 Tore zu schießen und dann Playoff der Match. Ja, heute bin ich ganz sicher nicht schlafen.
Also man muss das schon vor Augen führen. Der Kerl ist 20 Jahre, 8 Monate und 4 Tage. Also das ist der jüngste Schweizer WM-Torschütze der Neuzeit. Ist schon bemerkenswert, die Leistung, aber ich sehe auch ganz genau den Punkt. Also ich meine, er hat ein wahnsinniges Spiel gemacht. Also viel besser geht's eigentlich gar nicht. Will man dann das Risiko eingehen, dass er irgendwie mit dem Kopf schon zu weit ist, dass er den Elfmeter verschießt, dann hat es noch so ein bisschen so einen Knick. Will man das dann noch größer machen, den Moment? Ich bin schon auch bei Granit Xhaka, dass es dann eben er, der Captain, und er hatte ja auch was zu beweisen, kommen wir gleich auch noch zu, aber dass er sich dann in dem Moment den Elfmeter nimmt.
Nein, das verstehe ich auch, absolut. Die Frage ist aber mehr, oder? Eben das Wildem-Element, oder? Magst du das denn nicht verleiden, oder? In einer Mannschaft, die ja eben heute auch sehr wieder auf Sicherheit, auf Stabilität ist ausgerichtet war. Ich meine, die Frage, die ist berechtigt, ob man sich die kann stellen.
Das wilde Element ist, reden jetzt natürlich die, alle Mann Sambi von den 2 Toren, aber in der Entstehung zum ersten Tor zum Beispiel, da ist so eine ganz, ganz kleine Bewegung eigentlich im Mittelfeld, oder das ist das Wilde, was du meinst, nehme ich an. Also wirklich, dass der Gegner rechnet nicht damit und plötzlich ist er an ihm vorbei und eben, er hat es und er braucht auch nicht irgendwie Anlauf für das. Also es ist ja wirklich, wirklich Sekunden, nachdem er reingekommen ist. Also das hat er einfach in sich. Murat Yakin hat von Straßenfußballer geredet. Das ist so, ja, das ist so in ihm drin.
Das hat ihn ab, das ist das gewisse Etwas, wo man so gerne davor redet. Das ist auch ein bisschen etwas, was kaum mal ein Schweizer hat. Ich meine, das ist eben das, was die ganz Grossen auszeichnet. Wir müssen jetzt noch ein bisschen aufpassen, dass wir ihn nicht überhypen. Ich glaube, das ist auch am Chaka sehr, sehr wichtig. Aber ja, ich meine, er ist der hoffnungsvollste Jungspieler seit dem Chaka und seit dem Shaqiri. Also ich glaube, es ist kaum mehr einer so durchgebrochen in den letzten 10 Jahren wie jetzt Mansambi. Und er ist natürlich für die Zukunft ein riesiger Hoffnungsträger.
Du warst vor einem Jahr in den USA mit dem Schweizer Team zu den beiden Testspielen. Das war ja zumindest in dem Team, auf der Bühne, so ein bisschen der Erweckungsmoment für Johan Mansambi. Da hat man dann auch gesehen, wie er eben spielen kann, was er der Mannschaft bringen kann, dass er sich aufdrängt. Wenn du ihn vergleichst, ist es der gleiche Spieler oder hat er schon nochmal einen wahnsinnigen Schritt gemacht in dem Jahr oder wenn du dich zurückerinnerst?
Ja, er hat schon natürlich grosse Fortschritte gemacht. Beim SC Freiburg ist er Stammspieler, er ist zum besten Spieler von Europa League, zum besten jungen Spieler von Europa League gewählt worden. Das sagt schon alles über seine Fortschritte und trotzdem sehe ich noch viel, wo ich dann dort an diesem Juniabend in Nashville habe gesehen. Also einfach so ein bisschen, wenn er den Ball bekommt, kennt er eigentlich nur eine Richtung. Die ist gegen vorne, die ist direkt. Es wirkt manchmal ein bisschen kopflos. Oder er probiert es ein, zwei Mal, probiert er durch die Wange durchzugehen. Aber beim dritten Mal kommt er eben ein bisschen durch. Und das ist ja so erfrischend. Und das ist ja so wichtig für die Schweizer Mannschaft.
Und er macht es, nachdem Murat Yakin nach dem ersten Spiel die Einwechselspieler kritisiert hat, Granit Xhaka, nachdem es hieß, zu viel durch die Mitte, das Spiel nicht mehr breit gemacht und jetzt steht er trotzdem wieder genau in der Mitte, kreiert die Situation. Das macht was mit einem Spieler und das macht ganz sicher was mit einem 20-jährigen Spieler. Aber das zeigt auch, dass er irgendwie vom Kopf an irgendeinem Punkt sein muss, wo er das ganz gut zur Seite schieben kann.
Ja, ja, das ist lustig. Das habe ich mehr oder weniger, das ist schon ein Teil von meinem Text, den ich jetzt auch noch über Mansambi wieder schreibe, weil genau nach dieser Kritik, wo auf ihn nicht geprasselt ist. Ich habe Stimmen aus der Schweiz gehört, oh, das wird ihn brechen. Der hat man jetzt mehr oder weniger verheizt, der hat man kaputt gemacht, den wird man dieser WM nicht mehr brauchen können. Und ich habe das schon dazu mal nicht so, ein so gesehen. Auch bei uns Journalisten ist zum Teil so ein in die Richtung geredet worden. Ich habe schon gedacht, nein, er rein so vom Typ kann sich das schon beibehalten. Aber eben, es zeigt schon, wie unbekümmert er ist, aber auch, was er für einen starken Charakter hat.
Und es hilft natürlich auch, Murat Yakin hat es vor dem Spiel angesprochen, er hat ihm ganz klar signalisiert, du wirst spielen. Dass er nicht von Anfang an spielt, war abzusehen, aber er hat ihm von Anfang an das Vertrauen gegeben und gesagt, du wirst spielen und das eine Spiel gegen Katar oder die Leistung da, das hat jetzt nicht dein Turnier zerstört.
Also das hast du ja schon gemerkt, er hat ja gesagt, der Mansambi wird spielen. Ob jetzt von Anfang an oder ob er eingewechselt wird. Und das hast du ja schon so ein bisschen gemerkt, oder? Er hat ja sehr den Zakaria gelobt in mehreren Konferenzen. Und das war eigentlich schon ein klares Signal gewesen. Gut, dann wird er auch jetzt auf der Bank hocken, das mal. Ja.
Dominik, kein Schweizer Länderspiel ohne eine Diskussion um Granit Xhaka. Wir haben gestern nicht hier gesessen, aber ein paar Meter weiter in unserem Hotel gesessen und haben gesagt, alles das, was nach dem Australien-Testspiel passiert ist, was nach Katar passiert ist, die Diskussion, die Granit Xhaka selbst angestoßen hat, die Berichte über ihn, auch wir haben eben, wie gesagt, einen Text geschrieben, wo es so ein bisschen um seine Außenwirkung geht, wie er die Diskussion um das Team steuert. Und wir haben gestern gesagt, in so Momenten ist Granit Xhaka eigentlich traditionell am besten. Wenn das Schweizer Team vielleicht ein bisschen Reibung braucht, dann habe ich das Gefühl, gilt es für ihn ganz, ganz extrem. Und es war eigentlich genauso ein Spiel, wie man es erwarten konnte. In der ersten Halbzeit wirklich neben Dan und Doi, also der überragende Spieler bei der Schweiz.
Also er hat wirklich geliefert, nachdem dass er vielleicht ein bisschen zu viel gelaffert hat. Die Kalauer kann man verzeihen nach einem langen Tag. Ich meine, er hat 70 Ballkontakte gehabt in der ersten Halbzeit, nur 10 weniger als im ganzen Match gegen Katar.
Gut. 14 Pässe ins Angriffsdrittel gespielt, also er war wirklich der den Ball nach vorne gebracht hat.
Genau. Und er war wirklich die Schaltzentrale gewesen, die dominante Figur im Mittelfeld. Und wie so oft ist es halt wirklich so, wenn der Xhaka gut ist, dann ist er regulär auch schlussendlich auch die Schweiz gut.
Und er wirkt ja wirklich so, er hat es schon häufig erlebt und wir haben ihn in der Situation erlebt. Er hat aber in der Mixzone nach dem Spiel auch im SRF im Interview gesagt, natürlich hat er mitbekommen die Diskussion um seine Person. Er hat die Medienberichterstattung mitbekommen und hat gesagt, das geht logischerweise auch an mir nicht einfach rechts rein und links raus. Also das ist auch bei ihm immer noch im Kopf mit der ganzen Erfahrung und mit den, ja, mit der Vergangenheit, die er hat, in solchen Situationen, die er kennt. Was es auch, das darf man irgendwie nicht vergessen, dass auch er natürlich ein Spieler ist, der das Ganze, wenn er aufs Feld kommt, zur Seite schieben muss und es so verlässlich macht all die Jahre.
Klar, es ist nicht immer einfach. Ich würde, glaube ich, jetzt lügen, wenn ich sage, ja, es geht einfach hier rein und raus. Klar, es tut weh, weil es einfach Sachen gibt, wo ich ab und zu auch nicht verstehe. Und es ist viel geschrieben worden. Es ist vor allem gestern, vorgestern ein grosser Artikel draussen, wo nicht einem einfach so vorbeigeht. Aber wie gesagt, für mich ist ganz wichtig, auf dem Platz. Das kann ich beeinflussen. Alles andere von außen kann ich beeinflussen. Und ich habe nicht 1% das Gefühl, dass nicht jemand hinter mir steht oder ich hinter jemandem, sondern ich bin da für immer Erfolg. Und ich werde, bis solange ich da bin, den Erfolg suchen, pushen und kritisieren, wenn es kritisieren muss. Loben, wenn wir auch gewinnen wie heute. Und eine gute Balance, glaube ich, tut allen gut.
Und er ist irgendwie fast ein bisschen, ja, wie hat er, ein bisschen trotzig, enttäuscht, fast ein bisschen gewirkt, so, ja, nach 148 Länderspiel könnte man ihn ja ein bisschen kennen.
Das gehört natürlich auch zu ihm, dass er nochmal erwähnt, dass die Schweiz natürlich auch stolz sein darf, einen Spieler zu haben, der 148 Länderspiele gemacht hat.
Absolut, du, er ist der beste Fußballer in Schweizer Geschichte. Also, das ist absolut keine Diskussion.
Wir haben in den nächsten Wochen mal noch ein Ranking geplant, so aber wir verraten, glaube ich, nicht allzu viel und es ist auch nicht so allzu überraschend, dass Granit Xhaka, sagen wir mal, relativ weit vorne landen wird.
Genau, oder? Und er hat aber auch so gesagt, eben, die könnten mich ja kennen, die wüssten sie auch sehr selbstkritisch. Das ist halt, je nachdem, ist so ein bisschen bei seinen kritischen Voten zuletzt hat er es ein bisschen zu wenig durchgedrückt. Aber ja, es ist ja klar, dass er die grosse Figur ist.
Und wird die grosse Figur bleiben? Also es ist natürlich klar, dass sich weiterhin alles auf ihn fokussiert. Oder? Also hast du das Gefühl, es wird nochmal so einen Kritikmoment geben bei ihm? Logisch hängt es immer ein bisschen von den Spielen ab, aber dass er vielleicht nochmal irgendwie so in den Modus kommt und nochmal die Sachen kritisiert? Oder hast du das Gefühl, dass, wenn wir von Reibung und Energie reden, das war jetzt so sein Moment, um ins Turnier zu starten?
Also das ist sehr abhängig vom weiteren Turnierverlauf. Also wir haben auch den Eindruck beim Xhaka, es passiert halt schon sehr viel aus den Emotionen heraus. Also das längst nicht jedes Mal überlegt ist, wenn er jetzt da wirklich zu einer grundsätzlichen Kritik, also überlegt ist schon, aber es ist oft so ein bisschen aus den Emotionen, aus der Laune heraus. Es ist jetzt nicht so, dass er sich überlegt, in einem stillen Kämmerchen, ja, was wollte ich platzieren, was wäre echt die Auswirkungen in den Medien, sondern es ist halt schon sehr geleitet aus den Emotionen raus und insofern wird da weiterhin vieles möglich sein.
Und es gehört zu ihm, dass wenn er zum Elfmeter anläuft und weiß, okay, zu einem hohen Prozentsatz werde ich den jetzt verwandeln und werde dann jubeln, dass er eben nicht sagt, okay, ich will gar nicht mehr groß provozieren. Ich jubel einfach mit der Bank und den meinen Mitspielern, die alle kommen. Die Geste muss natürlich noch sein, denn ich habe euch alle reden gehört und jetzt habe ich euch gewissermaßen das Maul gestopft. Aber das macht ihn eigentlich auch zu dem Typen, der er ist. Und ich finde es super, dass er es trotzdem noch macht in so einer Situation.
Absolut, also der Jubel sei ihm gegönnt. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja.
Granit Xhaka, letztes Mal in der Kritik, wir waren auch beide enttäuscht im ersten Spiel von Manuel Akanji. Nicht nur wegen dem Fehler gleich zum Anfang, sondern so das Signal, was er ausgesendet hat, sondern auch grundsätzlich sein Auftritt. Und auch bei ihm hat man das Gefühl, er hat irgendwie im Duo mit Granit Xhaka irgendwie den Schalker umgelegt. Und irgendwie gar nicht speziell irgendeine Szene, die mir im Kopf wäre, aber einfach so das Gefühl, das Auftreten. Man sieht irgendwie selbst aus 150 Metern Entfernung, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, den Manuel Akanji und man weiß, okay, der nimmt es heute ernst und also das ist der souveräne Abwehrspieler, den man kennt.
Ja, also er hat wirklich für mich gefühlt wirklich jeden Zweikampf gewonnen. Ich bin einmal Mitte, glaube ich, vor der zweiten Halbzeit schauen in die Statistiken und da tatsächlich offenbar hat er einen Zweikampf verloren. Aber es hat überhaupt nicht so gewirkt. Er ist von Anfang an sehr interessant war, sehr zweikampfstark und was ja immer ist, ein Spieler ist schon stark, also hat ein paar wirklich gute Verlagerungen drin gehabt.
Lass uns über die Stimmung reden. Wir haben gestern Abend, waren wir noch kurz in der Stadt, Manhattan Beach, haben was gegessen, auch bei uns im Hotel, man hat sehr viel blaue Trikots gesehen und relativ wenig rote Trikots. Man hat das erwarten können, was dann auch im Stadion eigentlich der Fall war. Also es war ein Auswärtsspiel für die Schweiz. Besonders vor dem Anpfiff hat man sich so ein bisschen Gedanken machen müssen, okay, das ist dann schon sehr laut, wenn es um Bosnien geht. Und deutlich leiser, wenn es um die Schweiz geht. Das war das Verhältnis, was wir erwartet haben, oder?
Ja, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wenn du bist ja nach vor dem Match, hast gefunden, hey, also die Nationalhymne, so die Vormatch-Stimmung, das muss ich jetzt schon erleben draussen und nicht zwar drin hinter den Scheiben, wo ja, muss man sagen, ist ein bisschen besser gewesen als in San Francisco. Also
man hat ein bisschen was gespürt.
Also gespürt haben wir es ja, wenn die Bosnien da rumgesprungen sind und man auch...
Also im wahrsten Sinne des Wortes, also wir haben wirklich auf der Kurve, auf der Seite der bosnischen Fans, genau. Und die haben dann irgendwann ein, zwei Mal während des Spiels angefangen zu hüpfen und der Rang, wo unsere Pressebox war, hat dann durchaus mitgeschwert. Also man hat es wirklich gespürt, wie sich die Tribüne bewegt hat.
Ja, es sind so ein bisschen Vibes aus dem europäischen Fußball gewesen. Es war wirklich eine richtige Fußballstimmung gewesen, also was so cool ist. Aber eben, hinter der Scheibe, viel davon hat man nicht so gehört und darum bist du ja hier noch vor dem Match raus und kannst ein bisschen erzählen, was du da erlebt hast.
Genau, ich habe mich entschieden, die paar Minuten vorm Spiel, die will ich mir dann schon nicht durch die Glasscheibe geben, sondern wir sind dann irgendwo so ein paar Treppen hoch, sind ins Äußere des Stadions und da hat man dann schon gespürt, es hat vor dem Spiel... So als Animationsprogramm, weil wir natürlich in Amerika sind, hat es noch den klassischen Lautstärkevergleich gegeben mit Dezibelmesser und allem.
Und die Schweiz deutlich verloren hat.
Die Schweiz hat sehr, sehr deutlich verloren. Die bosnischen Fans natürlich viel, viel lauter. Und dann hat man natürlich so im Moment der Hymne, schade, in dem Moment eigentlich die bosnische Hymne ohne Text.
Bin ja enttäuscht gewesen, ja.
Ja, man hat die vielen Fahnen gesehen, man hat die Leute gesehen, man hat den Stolz gesehen. Die Lautstärke war nicht so da, aber in dem Moment, wenn man wirklich gesehen hat, wie viele aufstehen, wie viele Fahnen zu sehen sind, also wirklich ein ganz klares Auswärtsspiel für die Schweiz.
Aber wirklich in der wirklich super Ambiance, in der Ambiance, die ja nicht unbedingt so eine WM-Ambiance ist. Oder? Das ist ja immer so, das ist jetzt nicht selbst so in diesem Turnier, jetzt hier in den USA, es ist ja oft so, dass da auf der Ränge nicht so viele Fans hocken, sondern viel auch neutrale oder viel, wie wir sie zum Teil getroffen oder da, also wo zwar ein Schweizer Liebling anhaben, aber einfach auch nur so ein bisschen die Schulter zuckend haben gesagt, ja, sie sind aus San Francisco, haben gefunden, sie kaufen sich jetzt ein Schweizer Liebling, oder? Du hast halt auch viel von diesen Leuten.
Es ist schon speziell, weil wir, selbst wir stellen uns immer noch die Frage, warum zur Hölle sind eigentlich bei den Preisen die Stadien voll und wir haben heute, also ich habe mir dann mal vorgenommen, dass ich so ziemlich jeden anquatscht, der mit einem Schweizer Trikot an mir vorbeiläuft. Und natürlich waren da ganz viele Schweizer dabei. Es waren da noch einige dabei mit Schweizer Wurzeln, die aber in Amerika leben schon lange. Aber es hat auch tatsächlich für die, die sich fragen, wo dann die Menschen herkommen, es hat Leute aus Amerika, die gesehen haben, es findet der World Cup statt. Und es ist ein Riesending. Und es steigt eine Riesenparty, die sich einfach dann gesagt haben, okay, das Geld investieren wir, wir gucken uns das mal an, diese komische, fremde, europäische, seltsame Sportart. Und die dann aber einfach ins Stadion kommen und sich denken, okay, für wen bin ich jetzt? Und meist bei ein paar Leuten, die ich getroffen habe, fällt dann die Entscheidung tatsächlich, indem sie in den Fanshop gehen und gucken, ah, dieses coole grüne Trikot, noch nicht mal das rote natürlich, was so ein bisschen lahm ist, Benny Turner hat es gestern schon gesagt, und dass sich dann das grüne Trikot sehen, das kaufen und sich sagen, okay, heute bin ich Schweiz-Fan. Und das, ganz viele von denen sind natürlich im Stadion.
Genau, und das wirkt sich aus auf die Stimmung. Heute war nicht nur überrascht, es ist ein riesen Kessel, das Stadion hier in Los Angeles. Es war nicht nur überraschend, wie voll das Reben ist, sondern wie gut die Stimmung auch drin ist.
Und es hatte wirklich was von Fußball. Ich weiß nicht, ob man es an der Übertragung am TV-Bildschirm gesehen hat, aber Bosnien hatte wirklich oben an der Kopfseite im, ich glaube, achten Stock des Stadions, hat sich eine kleine Fankurve eingerichtet. Es gab sogar eine Mini-Choreo mit farbigen Fahnen. Also es hatte wirklich was von Fußballstadion heute im Vergleich zum ersten Spiel.
Ja, es hat dort den klassischen Capo gegeben mit der Bierwampe.
Du hattest schon Angst, dass er runterfällt irgendwie vom 8. in den 4.
Ja,
Stock.
Ja, also ich meine, da mit einem Bein ist er schon mehr oder weniger über der Scheibe hinaus gewesen. Und ich meine, wenn er dort runtergeburzelt wäre, hätte man jetzt vielleicht auch noch einen Todesfall zu vermelden.
Wir sind schon mitten beim Stadion. Wir sitzen jetzt noch drin. Es werden hier die letzten Aufräumarbeiten gemacht. Das hat jetzt wahrscheinlich jeder gelesen und mitgekriegt, das teuerste Sportstadion der Welt. Es ist ein unfassbar beeindruckendes Stadion. Und als ich heute hier reingekommen bin, du warst ja schon mal da für ein Footballspiel ein paar Monate her, du warst gestern schon bei der Pressekonferenz. Mein Gefühl war im ersten Moment, es ist wirklich überfordernd. Geht's dir auch noch so, ging's dir heute auch noch so nach dem dritten Besuch hier oder hast du dich schon langsam ein bisschen akklimatisiert mit dem Stadion?
Ich habe mich akklimatisiert. Das hat mich auch nie wirklich überfordert. Aber was ich heute halt wirklich habe.
Ja, du bist halt häufiger im San Siro, da ist man sowas
genau,
gewohnt.
Ja. Im Vergleich zum San Siro ist sowieso nichts. Nein, was ich heute wirklich cool habe gefunden, ist, eben, ja mal letzten November haben wir ein Footballspiel gesehen von den LA Rams, oder? Und das ist ja so klassisch amerikanisch. Laut wird es eigentlich nur immer auf die Aufforderung, dass man laut soll werden. In der Regel, wenn die gegnerische Mannschaft im Ballbesitz ist, dass sie dann nicht zusammen kommunizieren können, oder? Und jetzt mal in diesem Stadion wirklich mal noch ein richtiger Fußballmatch zu sehen mit einer richtigen Stimmung, das war schon sehr cool gewesen. Und ja, ich meine, es ist wirklich ein fantastisches Stadion. Es ist nicht nur mit allem Schnickschnack ausgestattet mit einer Video, was ist das eigentlich? Eine Videowand?
Videoring.
Ich meine, ja, der kostet auch, oder der hat auch 10, 15, 20 Millionen kostet.
Ich hab drei Fakten zu dem Stadion zusammengetragen. Einer davon ist, dass allein der Videoring 40 Millionen Dollar kostet.
Also, und also damit mehr als so einige Stadien in der Schweiz. Ich glaube auch, das habe ich mal rausgeschaut. Sie ist so gross, also der Videoring ist so gross, also die Fläche ist so gross wie zwei Fußballfelder. Nein, es ist ein gigantisches Stadion. Das hat man auch wirklich gemerkt bei den Spielern. Schon gestern bei der Pressekonferenz beim Remo Fleurer, aber auch heute bei den Spielern, die sich reden, wie der Mansambi. Ja, dass das halt wirklich auch für sie ein außergewöhnlicher Moment war.
Ich habe mich heute nicht allzu viel bewegt außerhalb des Stadions. Wir waren kurz im Hotel, sind dann aber hier hingefahren heute Morgen. Und dann habe ich mich eigentlich nur hier im Stadion rund um das Spiel bewegt und es wird langsam, also im wahrsten Sinne des Wortes, zu einem Running Gag, dass ich irgendwie wie ein kopfloses Huhn irgendwie durch irgendwelche Gänge hier in Amerika stolper und einfach irgendwas suche. Entweder eine ruhige Ecke für den Podcast oder heute Morgen einfach einen Kaffee. Und es ist so, dass ich mich eben, wie gesagt, außerhalb des Stadions nicht groß bewegt habe und ich habe auf meinem Handy 11.337 Schritte stehen.
Ja.
Das sagt alles über die Dimension von dem Stadion. Die drei Fakten, die ich habe, es ist einmal hinter uns am Stadion bzw. vor dem Stadion ist ein künstlicher See angelegt worden. Der ist 2,5 Hektar groß. Das Mediencenter, wo wir eigentlich gar nicht waren heute, aber das Mediencenter befindet sich im YouTube Theater. Das ist nochmal ein Konzertsaal innerhalb des Stadions. Und da auf der Bühne waren so ein paar Tische aufgebaut, wo wir hätten arbeiten können. In dem Theater haben 6.500 Leute Platz. Das sind Zahlen, da wären gewisse Zürcher Clubs froh, wenn so viele Leute an ihre Heimspiele kommen würden. Und die beeindruckendste Zahl, du hast schon vom Videoring geredet, finde ich gar nicht mal die Größe. Ich habe gelesen, die beiden NFL-Teams, die American Football-Teams, haben eine Redaktion von insgesamt jeweils 80 Menschen, die nur dafür zuständig sind, Inhalte für den Videoring zu produzieren.
Okay, wow.
Kameraleute, Produzenten, der Content Producer, also es ist unfassbar die Dimension von dem Stadion.
Ja. Ja.
Und trotzdem muss man sagen, Stimmung wirklich gut.
Stimmung wirklich gut. Das war wirklich nicht künstlich gewesen, wie man es so oft so ein bisschen bei Hollywood und LA so ein bisschen das Gefühl hat. Nein, es ist heute wirklich ein echtes, gutes, stimmungsvolles, stimmungsreiches Fußballgespräch.
Ich habe letztes Mal vielleicht ein bisschen voreilig 8 von 10 Punkten verteilt für das Stadion in der San Francisco Bay Area. Wo landet dein Rating heute?
Ich finde halt das in San Francisco hat auch den Charme. Es ist eben so ein bisschen älter, aber auch so typisch amerikanisch, weil es offen ist. Heute absolut ultramoderne Arena. Ich würde sagen 9 von 10.
9 von 10. Ich habe das Gefühl, für die WM logischerweise wird es nicht mehr besser. Vancouver wird natürlich das erste Mal ein wirkliches Fußballstadion. Wenn ich letztes Mal schon verfrüht war, vielleicht, dann mache ich es heute auch, dann 10 von 10.
So Frage ist, sind die Skala einfach auch WM-Stadien?
Ja, ich habe das Gefühl, wir machen das für die WM, ja.
Da gebe ich auch 10 von 10.
Gut, ja.
Aber sonst müsste ich natürlich noch Platz haben für ein bisschen andere Stadien, wie zum Beispiel La Bombonera in Buenos Aires von der Boca Juniors. Also, das ist dann schon noch ein anderes Level.
Dominik, ich glaube, das Gefühl, jetzt sind wir wirklich langsam so die Letzten in diesem riesigen Stadion. Da unten auf dem Rasen sind noch ein paar, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber die den sehr, sehr stumpfen Rasen noch wieder ein bisschen herrichten und bestrahlen und beleuchten.
Ich würde sagen, bewässern müsste man ja vor allem.
Bewässern müsste man eigentlich alle 10 Minuten am liebsten, ja. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich muss vor allem den Podcast hier schneiden, damit der am Freitagmorgen Schweizer Zeit pünktlich online ist für alle Hörer und Hörerinnen.
Genau, und das kannst du auf dem Nebensitz machen, oder? Und
ich
fahre uns hoffentlich sicher zurück nach San Diego, oder?
Wir fahren nach San Diego. Der Verkehr in L.A. ist natürlich auch berüchtigt. Ich hoffe, dass wir dem Schlimmsten aus dem Weg gehen können. Und wir haben gesagt, wir haben beide noch Hunger. Und meine Idee wäre eigentlich In-N-Out-Burger. Ich habe das Gefühl, wenn man schon mal in Kalifornien ist, dann muss man das gemacht haben, oder?
Machen wir.
Also, das war unsere Analyse zum 4:1 der Schweiz im zweiten Gruppenspiel der WM gegen Bosnien-Herzegowina. Wir melden uns im Vorfeld des Spiels gegen Kanada wieder und dann haben wir auch Gäste. Du hast letztens einen riesigen Gast angekündigt. Es sind schon auch sehr, sehr große Gäste. Aber die nächste Ausgabe, die Vorschau, findet wieder im einigermaßen gewohnten 3. Halbzeitrahmen statt. Oder wie wir jetzt gerade heißen, im fünften Viertel.
Sehr gut.
Danke dir für die Zeit. Danke fürs Mitreden. Danke fürs mich nach Hause fahren. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns am nächsten Montag wieder.